sich. Und ich wusste nicht, ob ich heute überhaupt hier stehen kann. Ich versuche es trotzdem, wenn es ein bisschen, ich da gucken muss, ein bisschen langsamer geht, wie ich es gerne wünschte, dann nimmt mir das nicht übel. Ich möchte kurz beten. Herr, zeig dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Vorgestern oder wann es war, am Donnerstag vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube am Donnerstag, wurde im Fernsehen gezeigt, wie die Adventszeit beginnt. Da stand eine junge Frau auf einem Turm, angetan mit einem goldenen Gewand. Das breitete sie dann so aus und da standen noch weitere junge Damen daneben, auch goldig gemacht. Und dann verkündigte sie die Eröffnung des Nürnberger Christkindlmarktes. Und der Kommentar im Fernsehen war der, damit hat die Adventszeit begonnen. Soweit mal die Meinung des Senders. Nun wissen wir alle, dass das doch etwas anderes ist. Ich habe aber trotzdem mal bei Wikipedia nachgeschaut und zitiere mal daraus, was dort geschrieben steht. Sehr interessant. Advent kommt von dem lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Wissen wir alle. Haben wir alle im Latein gelernt. Ich auch nicht. Dies bezeichnet die Jahreszeit, in der sich die Christenheit auf die Ankunft des Herrn vorbereitet. Alles noch Wikipedia. Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf das Hochfest der Geburt Jesu, Weihnachten, an dem seine Menschwerdung als erstes Kommen gefeiert wird. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen wachsam sein sollen und das zweite Kommen des Herrn erwarten sollen. Alles Wikipedia. Die Einführung der Adventszeit geht zurück auf das 7. Jahrhundert. In der römisch-katholischen Kirche des Westens gab es zunächst zwischen 4 und 6 Sonntagen im Advent. Bei dem Papst Gregor, dem Großen, wurde die Zahl auf 4 festgelegt. Die 4 Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, welche die Menschheit nach kirchlicher Geschichtsschreibung auf den Erlöser warten mussten. Dabei betont man im gallischen Bereich das endzeitliche Motiv der Wiederkunft Christi, das zur Ausgestaltung des Adventes als eine Zeit ernsthafter Buße führen sollte. Und im römischen Einflussbereich wurde mehr das weihnachtlich freudige Ankunftsmotiv der Menschwerdung Gottes praktiziert. Soweit Wikipedia. Ist schon eine ganz gute Predigt. Ja. Ankunft, das steht fest, es heißt Ankunft. Einer jeden Ankunftserwartung geht aber auch eine entsprechende Ankündigung voraus. Auf was soll ich denn warten, wenn ich nicht weiß, was das sein soll? Also muss es angekündigt werden. Und ich habe mir so gedacht, mal euch zu fragen, wann geschah denn die allererste Adventsankündigung in der Bibel? Allererste. Müsst ihr weit zurückdenken. Im Paradies, ja. Im Paradies. Die erste Adventsankündigung in 1. Mose 3, Vers 15. Gott sagte zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Du wirst ihr den Kopf zermahmen, der wird dir den Kopf zermahmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Die erste Ankündigung des Retters, des Überwinders. Die ganz große Adventszeit für alle Menschen begann also schon im Paradies. Für alle Menschen. Und fand seine Erfüllung mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk. Alles im Alten Testament bezieht sich auf dieses kommende Ereignis. Alles. Nun wird aber durch die Propheten noch eine weitere Advent, speziell für das Volk Israel, dargestellt. Beginnend mit Jesaja 9, 1 bis 9, wo auf den Messias als dem Gesalbten Gottes hingewiesen wird. Andere Propheten reden ebenfalls davon. Wir wissen heute, dass es sich hierbei um dieselbe Person handelt, Jesus Christus. Der von den Juden immer noch erwartete Messias ist unser Jesus Christus. Und die messianischen Juden, die glauben das auch so und haben das verstanden und erkannt. Aber es ist noch diese Adventsverheißung für das Volk Israel noch nicht in Erfüllung gegangen. Eine Präzisierung dieser beiden Ankündigungen finden wir in dem verlesenen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. indem Maria auf das Wunder der Weihnacht vorbereitet wird, nämlich der Name des Kindes. Und hier sollte jetzt eine Folie kommen. Ich habe zum ersten Mal mit diesem PowerPoint da rumgedoktert und ich ist ja da. Das Wunder der Weihnacht, der Name des Kindes, Lukas 1, Vers 31, du wirst ein Kind erwarten und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Das haben wir vorhin schon gehört. In Matthäus 1, Vers 21 spricht der Engel zu Josef, der hatte ja seine Bedenken da. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Wiederum der Name Jesu. Lukas 2,11. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Die Engel verkündigen dort, er ist Christus, der Kyrios, der König, der Herr. Jesus Christus, der Retter und Herr. Die Erfüllung des ersten großen Advents für die gesamte Menschheit. Gewaltig, Advent. Und dieses gewaltige Ereignisses gedenken die Glaubenden speziell an Weihnachten. Denn es ist in diesem Jahr, wenn man so zählt, der 2010. Geburtstag des Retters und Herrn Jesus Christus. Die Glaubenden gedenken daran, was damals geschah an Weihnachten. Ich habe mich gefragt, was erwarten wir an Weihnachten? Was soll denn da kommen? An Weihnachten kommt nichts. Tannenbaum und Geschenke. Das soll aber ein Erinnern sein an das, was Gott geschenkt hat. Dann ja. Weiter haben wir gelesen und jetzt sollte die nächste Folie kommen. Jetzt lerne ich das. Lukas 1, 32 und 33, auch vorhin schon verlesen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Die Königsherrschaft Davids wird er weiterführen. Und die Nachkommen Jakobs regieren, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Jesus Christus, das war vorhergesagt, der Sohn Gottes, der König aller Könige, die Erwartung des zweiten großen Advents der Gemeinde und auch für Israel. Das ist das, wo wir drauf zuleben. Nicht auf Weihnachten. Gut, feiern wir auch. Aber wir leben auf das zweite Kommen Jesu zu. Auf den König aller Könige. Das ist etwas ganz, ganz Großes. Und dieser Name ist und bleibt ein Geheimnis für den, der nicht an diesen Namen glauben will. Ein Geheimnis. Was ist das mit diesem Jesus? Letzt hat eine Freundin von meiner Frau gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wow. Jesus, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber wer von Herzen an ihn glauben will, und an Herzen an den Glaub, für den ist der Name, der einzige Name, der uns Heil und Leben gebracht hat. Und ist in keinem anderen Namen das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Und an dieser Stelle singen wir jetzt ein Lied, ein altes Lied. Das heißt, wie heißt das Lied? Jesu Name nie verklinget. Steht mal auf, da singen wir hier zusammen. Wo sind denn die Spieler dafür? Das passt genau hierhin, dieses Lied. Das ist so wenig bekannt noch, oder? Lied 297. 297. Das singen wir mal auf volle Überzeugung. Jawohl, dieser Name wird nie verklingen. Und alles, was dort steht und wir singen werden, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen mal mitbewegen. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Jesu Name umringet Fried und Freude wunderschön. Allen Menschen gilt sein Sehen, allen, die in Sünden not. Zu Gott. immer weiter, geht noch mehr Strom. Ich habe kein Buch. Der Name des Kindes, da sollte jetzt wieder was erscheinen, so ein Teil zu mir, ja, gut. Der Name des Kindes, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er kam aus der Welt Gottes, aus der Ewigkeit und er kam in der Vollmacht Gottes zu uns. Er kam aus der Welt Gottes, aus der Ewigkeit und kam in der Vollmacht. Er kam aber nicht als eine übernatürliche Erscheinung, sondern er kam, wie wir alle, als Mensch geboren auf diese Erde. Wie viele Religionen und Philosophen möchten gerne in die unsichtbare Welt der Ewigkeit eindringen? Das sind alles auch suchende und ausgestreckte Hände mit der Frage, was ist denn jenseits von hier? Was ist nach dem Tode? Und im Grunde, jeder Mensch beschäftigt sich damit, auch wenn er das nicht zugibt. Und sagt, ist sowieso alles aus. Das muss er ja auch glauben, dass alles aus ist. Was wird jenseits sein? Hier aber im Stall von Bethlehem wurde das Geheimnis freigemacht. Gott will die Menschen retten, er will ihnen Ewigkeit geben. Er kam aber auch, um etwas Zuverlässiges über diese Ewigkeit zu sagen. Denn was Jesus von Gott und den himmlischen Dingen redete, sprach er als einer, der von seiner Heimat berichtete. Wenn er vom Himmel sprach, dann war das der Ort, wo er herkam. Wenn man das allerdings nicht glauben kann, dass er vom Himmel gekommen sei, wird man auch nichts erfahren über den Himmel. Dann ist man nur auf die Märchen und Mythen angewiesen, was da alles so sei. Er kam von dort, was er berichtete, das war authentisch. Er allein kennt die Ewigkeit, weil er aus ihr kommt. Darum weiß er auch er alleine, worauf es hier im Leben ankommt, um einmal dort zu sein. Er machte sich nicht selber zum Retter der Welt. Er kam im allerhöchsten Auftrag, Retter zu sein. Gott ließ die sehr wohl gefallene Welt nicht einfach fallen, sondern beauftragte seinen eigenen Sohn zur Rettung. Wie froh kann und darf und muss es uns machen, das zu wissen, dass wir den Retter haben, der von Gott gesandt und bevollmächtigt war. Kann, darf und muss, das benutze ich immer sehr gerne. Es kann, wir können es wissen. Wir dürfen es wissen. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir es wissen, dass er der von Gott gesandte Retter war. Was gibt es Größeres als diesen Ratschluss Gottes? Und Gottes Ratschlüsse sind von Ewigkeit her fest und unabänderlich. Sein Rat ist wunderbar und führt es herrlich hinaus. Das wusste schon der Psalmist zu singen. Alles, was Jesus sagt in seinem Wort und was er getan hat, hat das unabänderliche Ja und Amen Gottes. Wenn Jesus Sünden vergibt, dann sind sie vergeben. Weil er nur das kann, niemand anders. Wir können es im Namen Jesu zusprechen, aber ohne im Namen Jesu gibt es keine Sündenvergebung. Wenn Jesus das Paradies für den Tschecher auftat, dann war es aufgetan. Da gibt es kein Deuteln dran herum. Und wenn Jesus in seinem Wort sagte, komme zu mir, ich stoße dich nicht hinaus, dann ist das so. Vollmacht. Wenn Jesus in Johannes 3,16 sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, dann ist das auch so. Alle, die an ihn glauben. Und das Glauben ist ja nicht hier so etwas, naja, hat einer gesagt, ich glaube ja auch an ein höheres Wesen. Gut, ja, dann hat der andere gesagt, die Katze da oben auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Darum geht's nicht. Wie viel Uhr ist es denn noch? Ich glaube, es ist bald 12. Das ist ungewiss. Dieser Glaube ist nicht gemeint. Um diesen Allerweltsglauben geht es hier nicht. Hier um diesen Glauben geht es um etwas anderes. Und da kommt der Gedanke hinein, wo kommt denn das Wort Glauben überhaupt her? Was heißt das denn? Glauben. Dann sagen wir Vertrauen, ja? Aber das Wort Glauben kommt aus dem Altdeutschen geloben. Geloben. Und aus diesem Wort geloben kommt auch, heute wird es nicht mehr so viel gebraucht und benutzt, das Wort verloben. Was geschah denn in der Verlobung? Was wurde denn da ausgetauscht? Nicht nur die Ringe. Es wurde ein Versprechen gegeben. Und das Versprechen, das Gegenseitige, beruht auf dem Glauben. Der andere glaubt ja wohl, was sie mir, was er mir versprochen hat, das glaube ich auch. Das ist eine Beziehung, die wir eingegangen sind. Glauben ist eine Beziehung und nicht etwas für wahr halten. Beziehung. Glauben im Sinne der Bibel ist Beziehung mit Jesus eingehen. Ja. Verlobung mit Jesus. Und die Verlobung hat im Alten Testament einen viel höheren Stellenwert, als sie bei uns mal hatte. Viel höheren. Da war eine Verbindung eingegangen, die hatte Verbindlichkeit. Die hatte Bestand. Das ist mit Glauben gemeint. An den Sohn Gottes glauben heißt nicht nur, ja, ich glaube, dass der gelebt hat und so. Nein, es heißt Beziehung eingehen, Verbindung eingehen. Herr, mit dir will ich Verbindung eingehen, von Herz zu Herzen. Glauben. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus kam in dieser Vollmacht, das zu sagen und auch das zu bewerkstelligen. So kam er auch. In Jesus kam aber auch der lebendige Gott selber zu uns. Gott gab uns nicht einen Engel zum Retter, er gab uns einen Sohn, der darum auch von sich sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Wenn zu mir ein Engel gekommen wäre damals, als ich noch nicht gläubig war, und hätte mir gesagt, was ich da tun sollte und was ich lassen sollte, da hätte ich gesagt, du hast ja keine Ahnung. Du hast nie in diesem Leib gesteckt, du hast nie auf dieser Erde gelebt, du hast nie gewusst, was es heißt, mit diesen 5 Sinnen ausgestattet zu sein, die da alles und immer wieder was hineinbringen wollen. Das kennst du, lieber Engel, gar nicht. Geh wieder weiter. Ja, damals war ich so radikal. Nein, ein Engel war es nicht. Der Sohn Gottes, der sagen konnte eben, ich und der Vater sind eins. Er allein ist Abbild und Wesen Gottes, ist Kraft und Herrlichkeit Gottes. Wie hätte er sonst sagen können, ich bin das Licht der Welt? Wie hätte er sonst sagen können, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Wie hätte er sonst sagen können, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wenn er nicht in der Vollmacht Gottes als Gott selber gekommen wäre. Nie ein Mensch hätte so etwas sagen können. Niemals. In diesem Bewusstsein ist Jesus an den Sarg des Jünglings hineingetreten, genauso wie auch den toten Lazarus aus der Gruft rief. In diesem Bewusstsein, der lebendige Gott steht hier, was ich jetzt sage, geschieht und es geschah. Und als er vor dem Hohen Rat stand und sich als der kommende Richter bezeichnete, der Macht habe über Leben und Tod, so konnte er das nur, weil er Gott selber war. So hatten ihn auch seine Jünger erkannt und ihn angebetet. Und das war für einen Juden vom Gesetz her absolut verboten, einen Menschen anzubeten. Das gab's nicht. Und doch haben die, denen die Augen geöffnet wurden, ihn angebetet. Thomas, der sagt, mein Herr und mein Gott. Das war Anbetung Gottes in der Person Jesu Christi. Und das setzt sich bis heute fort. Wenn Menschen zum lebendigen Glauben an ihn, den Sohn Gottes, kommen, dann sind sie mit Gott zusammengekommen. Glaubst du das? Ja klar, sagst du, glaube ich das. Ich glaube das auch. Glaubst du das von ganzem Herzen, fragte der Philippus. Den Finanzminister. Glaubst du das von ganzem Herzen? Und er sagte, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann sagt er, jetzt ins Wasser. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist die entscheidende Frage. Nicht ein Religionsgründer, nicht der edelste Mensch auf dieser Erde. Alles wunderbar, passt auch alles, aber es ist nur ein Bruchteil. Ich glaube, dass dieser Jesus Christus der Sohn Gottes ist, weil er in der Vollmacht Gottes kam. Und das ist damals geschehen und deswegen feiern wir Weihnachten und freuen uns darüber. Gut, wir haben jetzt nicht, wie ich vorhin gelesen habe, im gallischen Bereich da diese Fastenzeit jetzt vor Weihnachten. In der Adventszeit, da geht ja dann so langsam die Schlemmerei schon los und was weiß ich, was da alles gemacht wird und die Plätzchen und ja, esse ich auch gerne, ja. Wir feiern Weihnachten, weil das geschehen ist, weil Gott selber zu uns kam. Kam. So wichtig. Wir schauen zurück auf etwas, was geschehen ist. Wie wir auf unseren Geburtstag zurückschauen und feiern den. Diese Woche hatten wir da. Warum feiern wir denn immer wieder Geburtstag? Wird jemand, ja, älter, das ist doch gar nicht so schön. 70 wird gefeiert, das ist dann schon mal richtig eine Null dahinter, dann kommt 71, Uhr. Im Januar werde ich 72, Wir feiern das Kommen Gottes auf diese Erde, weil das hat Ewigkeitsbestand. Das ist nicht gebunden an ein Jahr mehr oder wie es so weitergeht. Ewigkeitsbestand, die Vollmacht Gottes kam. Deswegen feiern wir Weihnachten. Einen anderen Grund gibt's nicht. Such keinen anderen. Der Tannenbaum darf dann ruhig sein. Er hat immer gesagt, das ist heidnisch und was weiß ich alles. Ach, und die Päckchen und alles. Macht nichts, wenn das klar ist hier. Dann darf ich ruhig auch den Weihnachtsbaum anzünden. Das wirft mich da nicht um. Kerzen. Hä? Kerzen, ja. Richtige. Das ist unser Weihnachten, weil Gott gekommen ist, weil in Jesus Christus Gottes Sohn gekommen ist, der künftige König Israels und der Herrscher über das, was dann kommen wird. Oh. Und, jetzt sind wir bei dem Punkt, er wird wiederkommen. Mensch, klappt ganz gut mit dem Auge, danke. Er wird wiederkommen für die Gemeinde zur Entrückung. Das heißt, wann wird er denn für dich und für mich wiederkommen? Entweder durch Tod oder durch Entrückung. So ist das. Lieber Entrückung, sagt der Paulus auch schon. Nicht den Tod, Er wird wiederkommen. Für die Gemeinde zur Entrückung und etwas später dann für Israel als der schon lang erwartete König, als der schon lang erwartete Messias. Und jetzt etwas aus Apostelgeschichte. Himmelfahrt. Noch während sie, die Jünger, überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen und sprachen, ihr Galiläer, was seht ihr denn hier zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Für die Jünger hat er das gesagt, genauso zurückkehren. Er wurde in eine Wolke genommen, genauso zurückkehren für die Gemeinde. Wann das sein wird, wurde den Jüngern damals nicht gesagt und wird uns auch heute nicht gesagt. Und alle Berechnungen und Spekulationen, Wind. Wie es geschehen wird, das ist allerdings schon berichtet im Worte Gottes. Wie es dann sein wird. Und das ist etwas, womit wir uns vorbereiten sollten auf sein Kommen. Und das soll der Advent wieder einmal ganz neu deutlich machen. Wo steht das denn geschrieben? Da schreibt der Apostel Paulus in seinen beiden Briefen an die Thessalonicher. Da steht so viel über die Wiederkunft, über die Entrückung, über die Wiederkunft Jesu. So viel. Da kann man nur staunen, was das für ein Advent ist, in dem wir stehen. Die beiden Thessalonicher Briefe. Und wenn das, was dort steht, eintritt, wovon ich fest überzeugt bin, das wird ein großes Staunen geben. Bei uns und bei den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ein großes Staunen wird das geben. Wow, was denn jetzt los? Hatten die Frommen da doch recht? Auf einmal sind sie alle weg. Oh, jetzt geschieht aber was. Und dann wollen sie auch alle. Und Israel wird den Messias erwarten und bekommen, wie sie ihn erwartet haben, über all die Jahrtausende erwartet haben. Das wird ein Staunen geben. Und wir dürfen an einem solchen Advent wie in diesem Jahr daran wieder denken, darüber nachsinnen, darüber nachlesen, wie steht's denn da? Man muss ja nicht gleich die dicken Bücher über Offenbarung lesen. Das meine ich nicht. Thessalonicher Brief, dort steht's.
Paulus schreibt, das wird so sein, so sein, so sein, so. Wunderbar. Das ist Advent. Vorbereiten auf das Wiederkommen Jesu. Weihnachten ans das Gedenken, jawohl, er ist als Kind gekommen, als Retter, als Erlöser, als der, der die Kluft, die Graben überwindet zwischen uns und Gott. Sonst gibt's keine andere Brücke darüber. Da ist er gekommen, das dürfen wir freudig gedenken. Aber er kommt wieder und dann werden wir bei ihm sein. Und das wird ein Staunen geben. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den Weg gebahnt hast zu uns Menschen aus Liebe. Obwohl wir es nicht verdient haben, du hast dich aufgemacht, um die Menschheit zu erlösen, zu erretten. Und hast das Angebot für alle gemacht. Und danke, dass wir erkennen durften, dass du, Jesus Christus, der Sohn Gottes bist, der Retter, der Erlöser, der Heiland. Wir durften dich aufnehmen, durften Beziehung mit dir eingehen. Ja, durften uns mit dir verloben und sind deine Kinder geworden. Und erwarten nun, dass du wiederkommst und uns zu dir nimmst in eine wunderbare Herrlichkeit. Vater im Himmel, lass uns an dieser Adventszeit daran denken, was du getan hast und was du noch tun wirst. Damit wir recht verstehen, in welcher Zeit wir leben. Damit wir ein freudiges Erwarten haben auf dein Wiederkommen. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.